Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zum Focus Europa Spezial zum Thema Macht und Ohnmacht des Europaparlaments vom heutigen 23. Mai 2014. Am Mikrofon begrüßt euch Nils. Jetzt, in den letzten Zügen des Europawahlkampfes, wird uns das Parlament als Ort der weitreichenden Entscheidungen präsentiert. Es geht um die Zukunft, um Richtungsentscheidungen, um Europa. Wie weit jedoch solche Richtungsentscheidungen tatsächlich vom Europäischen Parlament getroffen werden, ist Thema dieser Sendung. Dazu hört ihr zunächst einige Stimmen von Europaparlamentarierinnen selbst, die wir von Focus Europa im letzten Jahr so nebenher eingesammelt haben. Über die konkreten Möglichkeiten des Parlaments, vom eingeschränkten Initiativrecht bis hin zu den sogenannten Trilogverhandlungen, sprachen wir mit Uta Jaksch, der parlamentarischen Assistentin der Europaabgeordneten Sabine Lösing. Und zu guter Letzt gibt uns eine Kollegin von Radio Korax in Halle einen Überblick über die Arbeit des EU-Parlaments und zeigt auf, warum sie es doch wichtig findet. Immer wieder werden im Europawahlkampf Politikerinnen zitiert, die sagen, als Europaabgeordnete hätten sie mehr Gestaltungsspielräume als in einem nationalen Parlament. So ähnlich sagte es nicht nur die grüne Spitzenkandidatin Ska Keller, sondern beispielsweise auch der ebenfalls grüne Cem Özdemir, der sowohl die Arbeit im Europaparlament als auch im Bundestag aus eigener Anschauung kennt. Er sagte sogar, ein Abgeordneter, der zum Berichterstatter bei einem wichtigen Thema wird, ist quasi die Sonne, um die für eine bestimmte Zeit die Satelliten EU-Kommission und EU-Ministerrat kreisen müssen. Unsere Gespräche mit Europaabgeordneten zeichnen jedoch oft ein anderes Bild von mühsamer Kleinarbeit und vergeblichen Bemühungen im Parlament. Im Interview über eine dringend benötigte Datenschutzreform beklagt Europaparlamentarier Jan-Philipp Albrecht von den Grünen, dass der Europäische Rat Entscheidungen verschleppe.
Also die Datenschutzreform ist vom Europäischen Parlament in erster Lesung verabschiedet worden. Aber jedes Gesetz auf EU-Ebene braucht eben die Zustimmung auch der nationalen Regierungen, also der Minister im Ministerrat der Europäischen Union. Und da hakt es eben. Seit 2,5 Jahren haben die Minister und auch die Regierung insgesamt offenbar noch keine Position gefunden. Und wir können nur hoffen, dass bei ihrer nächsten Sitzung im Juni da endlich geliefert wird. Ansonsten grenzt das schon an Arbeitsverweigerung.
Als im Juni 2013 die EU eine gemeinsame Asylpolitik beschloss, beklagte sich die Abgeordnete Ernst, dass das Parlament es nicht geschafft habe, hier Akzente zu setzen.
Die ganzen jahrelangen Kritiken von NGOs, Menschenrechtsorganisationen und dergleichen und von Migranten sind weggewischt worden. Dank Rat, der sich hier wieder mal auf der ganzen Linie durchgesetzt hat.
Die Zeitungen berichteten sogar schon von einer Einigung, noch bevor das Parlament dieser gemeinsamen Linie zugestimmt hatte. Dennoch verwahrt sich Cornelia Ernst gegen den Vorwurf, sie sitze in einem Abnickgremium.
Oh nein, das ganz bestimmt nicht, weil ich glaube, ich sitze in einer Öffentlichkeit, die noch nicht begriffen hat, dass das Europäische Parlament tatsächlich in vielen Fragen gleiche Rechte hat, also in den meisten. Natürlich kann man jeden Tag erzählen, dass sich die EU geeinigt hat und sich der Rat damit nur meint. Er hat nicht mitbekommen, dass er auf uns angewiesen ist. Und insofern ärgern mich natürlich solche Formulierungen immer mächtig.
Dazu kommen Themen, die in der Verantwortung der Einzelstaaten liegen. Was das Europaparlament davon hält, spielt dann keine Rolle. So meint Sabine Lösing von der Partei Die Linke.
Militärische Mittel werden in der Regel sowieso ohne parlamentarische Kontrolle eingesetzt. Also da werden wir darüber informiert im Nachhinein. Der Rat beschließt militärische Interventionen, so wie jetzt zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik. Und das Parlament wird darüber unterrichtet.
All diese Defizite finden kaum Erwähnung im Wahlkampf zum Europaparlament. Dass die europäischen Fraktionsgemeinschaften nun Spitzenkandidatinnen zur EU-Wahl aufstellen, ist eine besondere Form der Augenwischerei. Es wird nämlich suggeriert, der Spitzenkandidat der stärksten Fraktion werde automatisch zum Präsidenten der EU-Kommission. Das würde heißen, mit unserer Stimme entscheiden wir auch über den Kopf der EU-Kommission. Würde Tatsächlich stimmt das nur bedingt, wie die parlamentarische Assistentin Ota Jaksch deutlich macht.
Wenn es ein Linker wäre, Alexis Tsipras, dann würde ich vermuten, dass es wahrscheinlich eher dagegen gestimmt wird und dass man dann sich lieber doch nochmal zusammensetzt, weil ja, wie Herr Van Rompuy gesagt hat, der Kandidat müsste ja vom gesamten Rat getragen werden. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da einige gibt, die vielleicht nicht so glücklich damit wären, weil ja Alexis Tsipras und die Linke natürlich für eine komplett andere Politik steht.
Denn tatsächlich muss der Europäische Rat dem Parlament den künftigen Kommissionspräsidenten vorschlagen. Und wer dem Rat nicht genehm ist, kommt eben gar nicht erst zur Abstimmung im Parlament. So viel zu den Spitzenkandidatinnen. Trotz alledem warnt die Europaabgeordnete Cornelia Ernst vor einem EU-Bashing. Im Januar diskutierte ihre Partei, Die Linke, über einen Satz in ihrem Europawahlprogramm, in dem es hieß, die EU sei eine militaristische, neoliberale und weitgehend undemokratische Macht.
Ich halte diese Formulierung für völlig überzogen. Sie entspricht überhaupt nicht der Realität und widerspiegelt nicht die Prozesse in der gegenwärtigen EU. Und vor allem werden auch nicht Ross und Reiter genannt, wer ist wofür zuständig und verantwortlich. Und auch die nationale Politik, beispielsweise die in Deutschland, wird hier ausgeblendet. Das ist also der große Buhmann, EU. Das ist einseitig, populistisch und abzulehnen.
Die Formulierung von der neoliberalen, militaristischen und weitgehend undemokratischen Macht hat sich am Ende nicht durchgesetzt. Doch der Antrag hat gezeigt, dass auch die Linke damit liebäugelt, im nationalistischen Lager nach Stimmen zu fischen. Kritik an der EU darf nicht zur Rückkehr zur Nationalstaatlichkeit führen, meint Cornelia Ernst.
Es gibt natürlich große Demokratiedefizite. Die muss man dann aber auch konkret benennen. Zu den Demokratiedefiziten gehört, dass das Parlament unterbeleuchtet ist und in den Kompetenzen beschnitten wird. Und selbst die Kompetenzen, die wir haben, beispielsweise Budgetrecht, werden uns auch noch durch den Rat beschnitten, indem er einfach zugesagte Mittel nicht bereithält. Es ist richtig, dass der Rat völlig allmächtig reagiert und dessen Macht beschnitten werden muss, dann muss man das auch so schreiben. Und das Parlament muss in den Rechten deutlich gestärkt werden. Also es kann nicht sein, dass man Entscheidungen, die hier getroffen wurden, die uns nach Vertrag auch zustehen, ignoriert. Das darf es nicht geben. Das muss man ganz deutlich sagen. Und im Rat sitzt nicht irgendwer, sondern die Regierungschefs bzw. die jeweiligen Minister. Und das ist der Punkt, über den man reden muss, wie nationale Politik versucht wird, in Europa zu spielen und nationalistische und nationale Interessen durchzusetzen, die man im eigenen Land teilweise gar nicht durchbekommt.
Tatsächlich scheint Europa eine Macht, die sich nur um den Preis einer Rückwendung zu den Nationalstaaten brechen lässt. Ob diese Erkenntnis nun zu einer Liebe zur Europäischen Union führen muss, steht auf einem anderen Blatt. Denn wie die Nationalstaaten auch, kann die EU als materielle Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse gewertet werden. Ob man mit den Wahlen zum Europaparlament tatsächlich ernsthaften Einfluss auf diese Kräfteverhältnisse nehmen kann, bleibt offen. Im Zuge der Europawahlen vergeht kein Tag, an dem die Medien in Deutschland nicht die Bedeutung des Europaparlaments hervorheben. Die Wirtschaftswoche verstieg sich schon mal zur Schlagzeile »Die heimlichen Herrscher der EU«. Die Idee dahinter ist klar. Je wichtiger die Rolle des einzigen demokratisch legitimierten Gremiums in der EU, desto legitimer und demokratischer ist der ganze Apparat. Aber wie weit her ist es wirklich mit den Einflussmöglichkeiten des Europäischen Parlaments? Wir fragten eine, die es wissen sollte. Ota Jaksch ist parlamentarische Assistentin der Europaabgeordneten Sabine Lösing von der Partei Die Linke. Frau Jaksch, was kann denn das Europäische Parlament tatsächlich leisten?
Also das Europäische Parlament kann in seiner Zusammensetzung, auf die kommt es natürlich an, schon einiges leisten, weil sie also auch seit dem Lissabon-Vertrag einige Rechte dazu gewonnen hat. Aber die sind etwas überbewertet aus unserer Sicht. Also man kann schon ablehnen oder zustimmen. Das ist bei einigen Sachen schon der Fall. Aus unserer Sicht, also aus der Linken, wird das leider zu wenig genutzt, um es jetzt mal sozusagen im Sinne für die Bürgerinnen und Bürger und eher mehr für die großen Konzerne und Lobbygruppen.
Also prinzipiell gibt es mehr Möglichkeiten nach dem Lissabon-Vertrag. Dazu gehört ja unter anderem die Möglichkeit, selbst Initiativen einzubringen, das sogenannte Initiativrecht. Funktioniert das denn soweit?
Also das steht auf dem Papier bzw. im Lissabon-Vertrag schon, dass es also das eingeschränkte Initiativrecht des Parlaments gibt, das sprich ursprünglich ja eigentlich nur die Kommission das Recht hat und nach wie vor im Praktischen eigentlich auch nur hat, Gesetzesinitiativen, Richtlinien vorzuschlagen. Das Parlament kann sogenannte Initiativberichte zu bestimmten Bereichen verfassen. Daraufhin muss dann die Kommission innerhalb eines bestimmten Zeitraums antworten bzw. sagen, ob sie es weiter bearbeiten oder ob sie es aufnehmen bzw. begründen, warum sie es ablehnen. Das heißt aber nicht, dass das Parlament damit einen Gesetzesvorschlag in Gang bringen kann, so wie das zum Beispiel bei nationalen Parlamenten der Fall ist. Die können das im Prinzip sofort abschmettern. Es werden allerdings auch Sachen von der Kommission aufgegriffen, aber das hängt dann meistens damit zusammen, dass man eh schon in der Richtung sowas sich gedacht hat und da kommt dann ein Initiativbericht aus dem Parlament dann gelegen, beziehungsweise ist man da der gleichen Meinung. Dann wird sowas auch übernommen, das passiert, ja.
Inwieweit hat denn jetzt eine kleinere Fraktion im Europäischen Parlament Möglichkeiten, was zu tun? Wenn ich jetzt in den Bundestag gucke, fällt mir immer wieder auf, dass die Transparenz zum Beispiel deutlich steigt durch diese kleinen parlamentarischen Anfragen. Gibt es was Vergleichbares im Europaparlament?
Wir haben hier die Möglichkeit, eine Anfrage an die Kommission, die Hohe Vertreterin oder den Rat zu stellen, entweder mündlich, dann wird das im Parlament selbst in Straßburg debattiert, vorausgesetzt, es wird angenommen von der Konferenz der Präsidenten, der Fraktionsvorsitzenden. Und es gibt die schriftlichen Anfragen, die also jeder Abgeordnete einmal im Monat eine stellen darf. Allerdings sind die Texte, also wir haben sehr, sehr große Beschränkungen. Also es darf nicht mehr als 12 Zeilen Schriftgröße 12 Times New Roman sein. Also das ist nicht mal eine Seite, A4-Seite. Das darf der Fragetext sein. Und die Antworten von der Kommission bzw. vom Rat sind, also unsere Antworten haben nie eine halbe Seite überschritten. Die sind auch immer sehr allgemein gefasst und es gibt also dieses Element auch wie im Bundestag, aber lange nicht so ausführlich und es werden lange nicht so viele Informationen dadurch übertragen.
Jetzt klingt es für mich erstmal relativ machtlos von Seiten des Parlaments. Warum sollte ich denn trotzdem wählen?
Was auf jeden Fall eine Sache ist, wo das Parlament stark sein kann, ist wirklich das Ablehnen bzw. Zustimmen von Richtlinien oder wie zum Beispiel jetzt das TTIP-Abkommen, also dieses EU-USA-Handelsabkommen. Das sind Sachen, da muss das Europäische Parlament zustimmen bzw. ablehnen. Und wir versuchen auch viel zu mobilisieren in der Bevölkerung, so wie es zum Beispiel bei der Wasserrichtlinie als auch bei dem ACTA-Abkommen geschehen ist, dass eine Mobilisierung vor allen Dingen durch die Öffentlichkeit, durch die Leute, durch die Bürgerinnen und Bürger einen Druck auf dieses Parlament aufbauen können. Einmal natürlich durch die Wahl, wen sie reinwählen, aber dann auch im Nachhinein, dass sie entweder dafür oder dagegen stimmen. Und im Fall von ACTA und der Konzessionsrichtlinie, in der auch Wasserprivatisierung mit vorgesehen war, kam das gar nicht mehr zur Abstimmung, weil der Druck schon so hoch war, der öffentliche, dass das Parlament bzw. dass die Kommission das schon zurückgenommen hat und das Parlament hätte es dann auch abgelehnt.
Kann man also sagen, ich habe jetzt eine bessere Handhabe, durch gesellschaftlichen Druck Einfluss aufs Parlament auszuüben als auf die anderen Gremien?
Definitiv, ja.
Mir tauchten immer wieder diese Trilogverhandlungen auf. Das Parlament spricht ja mit in ganz vielen Punkten. Worum handelt es sich denn bei diesen Trilogverhandlungen?
Also diese Trilogverhandlungen sind sozusagen informelle Treffen zwischen dem Rat, zwischen der Kommission und dem Europaparlament, wo also die für dieses Dossier oder was behandelt wird, zuständigen Kommissionsmitarbeiter, die im Rat dafür zuständig sind und die Europaparlamentarier, die also in dem Ausschuss an diesem Dossier arbeiten, plus Sekretariat und Referenten, sitzen praktisch zusammen, treffen sich informell. Das heißt einfach nur, dass es keine öffentlichen Sitzungen, das ist so ähnlich wie Koalitionsverhandlungen. Und dort wird praktisch versucht, einen Kompromiss auszuhandeln, damit es eben, weil sonst viele Gesetzesverfahren oder Richtlinienvorschläge etc. pp., die wären sehr langwierig, wenn man das immer nur über die offizielle, über die erste Lesung, zweite Lesung machen müsste. Also es wird versucht, in diesen Treffen einen Kompromiss zu finden, unter Einbindung aller drei Beteiligten.
Das klingt ja erstmal ganz schön und demokratisch. Interessant finde ich dabei, dass es ja auch offensichtlich nicht öffentlich ist. Ich kann ja gar nicht sehen, was die Leute, die ich jetzt im Zweifel ins Parlament gewählt habe, da eigentlich tun. Sollte das nicht anders laufen?
Naja, also das ist halt die Frage. Durch die Parlamentarier hat es eine gewisse Öffentlichkeit, beziehungsweise sind ja gewählt und damit die Volksvertreter. Und die sollten dann im besten Falle auch in dem Sinne handeln, was sie also vor der Wahl programmatisch versprochen haben oder wofür sie stehen. Da es sich zwischen den zwei öffentlichen Prozessen, also sprich die erste Lesung in der Debatte im Parlament und zwischen der zweiten dann bewegt, wenn man also Schnelles über die Bühne kriegen will, kann man natürlich schlecht den kompletten Prozess öffentlich machen, weil natürlich da es wirklich um die kleinsten Komma, also die sind zum Teil auch langweilig, muss man sagen. Aber wenn es natürlich um knallharte wirkliche Punkte und Verhandlungen geht, wäre es schon wünschenswerter, wenn man ein bisschen mehr Transparenz reinbringen könnte, aber rein technisch ist es natürlich nicht möglich, weil natürlich erst das Ergebnis an sich dann sozusagen öffentlich wird, wird ja dann auch öffentlich gemacht. Bei den Freihandelsabkommen, was jetzt nur zwischen der Kommission und den USA stattfindet, da würden wir uns natürlich absolute Transparenz wünschen, weil die ist auch nötig, weil das braucht einen öffentlichen Diskurs.
Wenn wir jetzt gerade über dieses Freihandelsabkommen mit den USA, das TTIP, sprechen, da hat dann das Parlament überhaupt nichts mitzureden.
In der Aushandlung, was, wie, wer, wann, wo, überhaupt nicht. Nein, das Parlament wird am Ende wie bei allen Handelsabkommen und bei allen Abkommen, die EU, also Partnerschaftsabkommen, was auch immer, verhandelt. Das macht die Kommission. Und das Parlament hat dann, in Anführungszeichen, dank des Lissabon-Vertrages dann die Möglichkeit, dem am Ende zuzustimmen oder es abzulehnen. Aber es ist in keiner Weise daran beteiligt, irgendwelche Punkte reinzubringen, rauszubringen, irgendwas rauszustimmen oder reinzustimmen. Das ist auch, was wir sehr kritisieren. Das ist natürlich, wird immer hoch gelobt, dass der Lissabon-Vertrag viel mehr Möglichkeiten oder Mitspracherechte fürs Parlament gebracht hat. Aber im Prinzip ist es das. Also es ist Ja oder Nein am Ende. Aus meiner Sicht ist es halt so, dass man schon sehen muss, dass dieses Parlament das einzig demokratisch gewählte Organ dieser ganzen Europäischen Union ist. Deswegen ist es wichtig, dass man wählen geht und auch, dass dieses Parlament existiert. Aber aus unserer Sicht müsste natürlich dieses Parlament auch mit den Rechten und Pflichten ausgestattet werden wie nationale Parlamente, die also wirklich ernsthafte Mitbestimmung und wirklich Kontrollfunktion auch haben und wahrnehmen können, und zwar in allen Bereichen und nicht nur teilweise, wie das jetzt der Fall ist.
Ein gemischtes Resümee also über die tatsächlichen Möglichkeiten des Europäischen Parlaments von der parlamentarischen Assistentin der Europaabgeordneten Sabine Lösing, Uta Jaksch.
Seit Wochen kündigen sich die EU-Wahlen an, die zwischen dem 22. und 25. Mai parallel in allen EU-Mitgliedstaaten stattfinden werden. Bei dieser Wahl wird das neue Parlament der Europäischen Union gewählt. Das EU-Parlament ist das einzige direkt gewählte Organ der Europäischen Union, also die Instanz, über die die Bürger der Europäischen Union direkten Einfluss auf die Politik in diesem supranationalen Staatenverbund nehmen können. Das klingt alles sehr abstrakt und unspektakulär, aber Mensch sollte bedenken, welchen großen Einfluss das Europaparlament auf unser tägliches Leben hat. Vielleicht ist es nicht verkehrt, das Wirken und Walten des Europaparlaments an dieser Stelle einmal aufzudröseln. Dafür habe ich mir Unterstützung von Paul-Joachim Kubosch, dem Leiter des Informationsbüros des Europäischen Parlaments, von Ska Keller vom Bündnis 90 Die Grünen und von Anke Domscheit-Berg von der Piratenpartei geholt.
Das Europäische Parlament ist die Bürgerkammer in der Europäischen Union. Es ist beteiligt als Gesetzgeber an allen Gesetzgebungsverfahren. Es entscheidet gemeinsam mit dem Ministerrat über den jährlichen Haushalt, also über alle Ausgaben der Europäischen Union. Und ganz wichtig, wie sich in einer Demokratie gehört, es kontrolliert die Verwaltung, also die Europäische Kommission, überhaupt die Amtsführung der Europäischen Kommission. Also es kann auch Untersuchungsausschüsse einsetzen und notfalls auch die Kommission absetzen.
Aha, das EU-Parlament ist also die Bürgerkammer der Europäischen Union. ihr und mein Sprachrohr sozusagen. Laut dem Vertrag von Lissabon, der 2009 in Kraft getreten ist, soll es zukünftig nicht mehr als 751 Abgeordnete im Europaparlament geben. Ein einwohnerreiches Land wie Deutschland schickt dann mal leicht 96 Abgeordnete nach Straßburg, während sich ein kleines Land wie Luxemburg auf 6 EU-Abgeordnete beschränken muss. Wenn die Bürger der Europäischen Union, also Sie, du und ich, schließlich entschieden haben, welche Abgeordneten ins EU-Parlament einziehen werden, dann haben die EU-Parlamentarier etwa einen Monat Zeit, sich in Fraktionen zusammenzufinden.
Nun gibt es in so einem großen Parlament mit Mitgliedern aus so vielen Ländern natürlich sehr viele verschiedene Parteien, ungefähr 170. Die haben sich in 7 Fraktionen zusammengefunden.
Es ist ganz wichtig festzustellen, dass im Europäischen Parlament wir uns nach Fraktionen eben gruppieren, weil darum geht es auch. Es geht nicht darum, dass wir Länder vertreten oder Regionen, sondern es geht darum, dass wir diese politischen Programme vertreten, mit denen wir auch im Wahlkampf aktiv waren. Wir sind angetreten für ein politisches Programm und das versuchen wir eben auch umzusetzen. Und das funktioniert eben nur in Fraktionen.
Es gibt zum Beispiel als größte Fraktion die Europäische Volkspartei. Da gehören aus Deutschland CDU, CSU dazu. Es gibt die sozialdemokratische Fraktion, da ist die SPD dabei. Es gibt Liberale, Grüne und die Linke auf europäischer Ebene wie national auch. Aber im Prinzip geht es im Europäischen Parlament allermeistens um die Frage nicht das Ob der Europäischen Union, sondern das Wie. Wie wollen wir sie gestalten? Wollen wir mehr oder weniger Gesetzgebung? Sagen wir wollen möglichst wenig Vorschriften oder sagen wir möchten lieber mehr Vorschriften, zum Beispiel zum Umwelt- oder Verbraucherschutz? Das sind dann aber inhaltliche Schwerpunkte, die wir auch national so kennen von Abgeordneten und Parteien. Da ist Europa nicht so anders.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Du, 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 du.
Nun hat die Europäische Union ja keine Regierung. Es gibt die Europäische Kommission, aber das ist nur eine Verwaltung an der Spitze. Die EU ist kein Staat, also hat sie keine Regierung. Und deswegen braucht es auch im Europäischen Parlament keine Koalition, denn Koalitionen braucht man nur zur Regierungsbildung. Es wird bei jeder Abstimmung zu jedem Thema eine andere Mehrheit geben mit anderen Fraktionen, die da gemeinsam abstimmen. Denn es gibt kein Regierungs- und Oppositionslager im Europäischen Parlament. So gesehen sind Abstimmungen im Europäischen Parlament viel spannender als in nationalen Parlamenten, denn in nationalen Parlamenten ist es so, die Mehrheit, das heißt die Regierungskoalition, gewinnt in aller Regel die Abstimmung, die Opposition verliert. Also zu jedem Thema müssen die Fraktionen da neu beraten und neue Kompromisse finden und neue Mehrheiten bilden. Ist für die Abgeordneten ein viel größerer Aufwand, viel mehr Arbeit. Dieser Abstimmungsprozess, aber das bedeutet auch, dass die einzelnen Abgeordneten sehr viel mehr Entscheidungsfreiheit haben als in nationalen Parlamenten.
Wie gesagt, dadurch, dass wir keine Koalition versus Opposition haben, ist viel flexibler. Man kann mehr erreichen, als man das im Bundestag könnte, auch als einzelne Abgeordnete, als Teil einer kleinen Fraktion.
Zur Einrichtung des EU-Programms Erasmus für alle. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist angenommen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Kollegin Pack.
Eine der wichtigsten Aufgaben des Europaparlaments ist es, über Gesetzesvorlagen abzustimmen. Die Gesetzesvorlagen werden allerdings nicht vom Europaparlament erarbeitet, sondern in der Regel von der Europäischen Kommission vorgelegt. Dass diese Arbeitsteilung zwischen Erarbeitung der Gesetzesvorlage durch die Europäische Kommission und Abstimmung über die Gesetzesvorlage durch das Europaparlament noch zu optimieren ist, liegt auf der Hand. Denn das Europaparlament muss bei Änderungsvorschlägen für einen Gesetzesentwurf eine Reihe von Hürden überwinden. Dies erschwert natürlich die Arbeitsweise des Europaparlaments.
Etwas, was es zum Beispiel nicht macht, zählt ja normalerweise als Legislative, das heißt als die Kraft, die auch Gesetzesinitiativen einbringt. Und im EU-Parlament ist das nicht möglich. Das heißt, im Moment kann das EU-Parlament nur entscheiden über Gesetzvorlagen, die woanders herkommen. Die kommen in der Regel von der EU-Kommission, also von den Regierungen der Mitgliedstaaten. Die können sich Gesetzesvorlagen ausdenken. Die bestimmen also die Agenda des Europaparlaments. Das Europaparlament kann auch Untersuchungsausschüsse, zum Beispiel zum NSA-Skandal, einberufen. Aber es kann halt im Moment nicht sagen, wir sehen einen dringenden Handlungsbedarf für das Thema X, also entwerfen wir mal ein Gesetz und bringen es als Antrag ein, so wie das zum Beispiel im Bundestag oder in Landesparlamenten funktioniert. Das kann das Parlament leider nicht. Deshalb steht im Prinzip auch schon vorher weitgehend fest, was auf die Agenda der nächsten Legislaturperiode raufkommt und was wahrscheinlich nicht raufkommt. Also das Parlament kann Druck ausüben, es kann auch Wünsche äußern an die Kommission, wo es denkt, wo man mal was machen müsste. Aber die Kommission muss dem nicht Folge leisten und kann die Entwürfe so schreiben, wie sie will. Und manchmal sind die Entwürfe so geschrieben, dass sie großen Unmut im Parlament hervorrufen. Und dann gibt es irgendwie 2000 Änderungsanträge. Und das macht natürlich die Arbeit im Parlament sehr aufwendig und sehr schwierig. Vor allem aber grenzt es Handlungsmöglichkeiten ein.
You killed your European son. You spit on those under 21. But now your blue cars are gone. You better sit so long. Hey, hey, bye, bye, bye.
Ungefähr 60% der Gesetze, die bei uns erlassen werden, gehen in irgendeiner Form auf europäische Vorgaben zurück. Das heißt, dort wird eigentlich die Musik geschrieben, die dann hier gespielt wird. Und das betrifft ganz, ganz viele Themen, die mit uns jeden Tag zu tun haben.
Ja, der Einfluss des Europäischen Parlaments auf unser tägliches Leben ist sehr viel größer, als den Leuten oft so bewusst ist. Denn ganz viele Vorschriften, die die deutsche Gesetzgebung dann nur umsetzt und in deutsches Recht überträgt, stammen eigentlich von der europäischen Ebene. Das macht auch Sinn, weil es immer mehr Dinge gibt, die man nur noch grenzüberschreitend regeln kann. Also Umweltschutzvorschriften, Verbraucherschutzregeln, bestimmte Themen des sozialen Schutzes. Natürlich die Regeln dafür, was gelten soll, wenn man im Ausland sich aufhalten, leben, arbeiten, sich dort niederlassen möchte. All das sind Regeln, die müssen von der europäischen Ebene festgelegt werden. Zunehmend Themen des Datenschutzes, der Sicherheit des Internet und so weiter, das kann aus verständlichen Gründen ein einzelner Staat nicht mehr regeln. Also versucht Europa das auf europäischer Ebene. Und wie diese Regelungen dann aussehen, das entscheidet das Europäische Parlament. Und das hat natürlich gewaltige Auswirkungen auf unser tägliches Leben, oft ohne, dass die Leute sich das so bewusst machen.
Ich glaube, es sollte allen klar sein, dass bei der Europawahl am 25. Mai eben entschieden wird, in welche Richtung die Europäische Union sich bewegen wird. Zum Beispiel, wird es mehr Abschottung gehen an den Außengrenzen oder setzen wir uns endlich wirklich für Menschenrechte ein? Oder in welcher Art und Weise wollen wir aus der Krise heraus? Wollen wir wirklich alle unsere Rechte den Banken überlassen oder wollen wir selbst entscheiden? Und wollen wir, dass es die Staats- und Regierungschefs sind, die alles entscheiden, oder wollen wir, dass das Parlament eine wichtige Stimme hat als einzig gewählte, direkt gewählte Institution auf der europäischen Ebene? All solche Sachen werden halt am 25. Mai entschieden. Deswegen sollte man auf jeden Fall zur Wahl gehen und sich vorher genau angucken, was schlagen denn die einzelnen Parteien vor und sich da das Beste für einen raussuchen. Und natürlich ist auch nicht es ist auch sehr wichtig, nicht zu vergessen, dass sehr viele rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien antreten. Und deswegen ist es besonders wichtig, zur Wahl zu gehen, weil wenn man nicht zur Wahl gibt, dann überlässt man die Stimme denjenigen Leuten, die Europa abschotten wollen, die unsere alle Rechte beschneiden wollen, die keine sozialen Rechte wollen, die keine Frauenrechte wollen, keine Rechte für Minderheiten. Und das sollten wir nicht zulassen.
Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre.
Man sieht also, die Arbeit im Europaparlament gestaltet sich nicht immer so einfach. Mensch, überlege nur einmal, wie groß die Europäische Union ist und wie da Gesetze für sehr individuell geprägte Landstriche und Regionen umgesetzt werden sollen. Trotzdem sollte Mensch auch nicht vergessen, dass dieses Experiment Europa bzw. das Experiment Europäische Union immer noch einen Prozess durchläuft. Es ist noch nicht fertig, aber wir arbeiten dran.
Europa ist toll, wir brauchen Europa, wir können auch gerne noch mehr Europa haben, aber es muss transparenter sein, es muss demokratischer sein und es muss mehr Kontrolle von unten geben.
Für mich ist es eine super Erfahrung, wenn man eben mit Leuten aus ganz Europa zusammensitzt und gemeinsam Ideen und Ziele entwickelt, wie man eben Europa menschenrechtlich besser gestalten kann, für mehr Umweltschutz sorgen kann. All diese Dinge, die das eben in für ganz Europa zu tun und eben für ganz Europa Politik zu machen und nicht nur für Spezialregionen.
Let's focus on the actual work, which is now data protection. 49 plus, one against.
The voice of the citizen is heard.
Nous passons au dossier SWIFT en raison de la surveillance exercée par la NSA.
Das war das Fokus Europa Spezial zum Macht und Ohnmacht des Europäischen Parlaments. Ob euch nun die Hoffnung auf ein demokratischeres Europa oder die Angst vor dem Erstarken der Rechten tatsächlich an die Ohren treiben, müsst ihr am Ende natürlich selbst entscheiden. Verantwortlich für die Sendung war Nils und der sagt Tschüss.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.